willkommen zu einer neuen Folge Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Diesen Monat spreche ich mit Ruth über das Thema Widerstand. Hallo Ruth.
Hallo.
Ruth, du bist Sozialarbeiterin und arbeitest mit Häftlingen. Kannst du kurz beschreiben, wie dein beruflicher Werdegang war, also wie du an diesen Job gekommen bist, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade arbeitest?
Also bei mir war es so, dass ich studiert habe bis vor einem Jahr eigentlich. Und zwar zunächst Politik und Anthropologie, bisschen was anderes. Und dann kam ein Sozialarbeitsmaster. Und während dieser ganzen Studienzeit habe ich alles Mögliche gearbeitet, unterschiedliche Stufen irgendwie durchlaufen. Und jetzt ist es so mein erster Job im sozialen Bereich. Vielleicht der erste so sozusagen ernstzunehmende Job. Und den habe ich einfach gefunden in einem Online-Portal. Habe mich beworben und habe den bekommen.
Und was war da die Ausschreibung? Also stand das schon in der Ausschreibung, dass du dann mit Häftlingen arbeiten würdest? Oder?
Ja, also das war ausgeschrieben als Projektkoordinationsstelle für Eltern-Kind-Projekte in Haft. Also etwas sperriger Name, aber das war klar vom Titel.
Und was hat dich dazu bewogen, dich dort zu bewerben? Also war das jetzt speziell so, geil, genau die Stelle will ich? Oder hast du dich auf mehrere Stellen beworben und die ist es dann geworden? Oder?
Zweiteres, also ich habe mich auf verschiedene Sachen beworben. Mhm. Was mich bei der interessiert hat, war einmal, glaube ich, dieses Arbeitsfeld, eben im Kontext von Haft und Justizvollzug zu arbeiten, weckt so eine Neugier. Das merke ich auch immer, wenn ich mit Leuten über das Thema rede. Ist eine Welt, die man nicht so kennt. Und ich glaube, das hat mein Interesse einmal geweckt. Und dann ist auch die Tätigkeit an sich so vielfältig. Also es gibt halt Anteile im Büro. Es gibt Sachen vor Ort in der JVA. Es gibt Sachen, die ich mache, die finden in der Werkstatt statt, mit Holz und ohne Menschen. Also so, es hat so verschiedene Aspekte und das fand ich gut. Und genau, dann war ich total froh, dass es geklappt hat.
Mhm. Ja. Dieses Bild, also die Neugier, was war das Bild, das du davon hattest? Also wie hast du es dir vorgestellt, dort zu arbeiten?
Das Bild, was ich hatte, war, glaube ich, sehr geprägt von meist US-amerikanischer Filmproduktion. Irgendwie so Häftlingskluft, natürlich orange. Mhm. Und ich habe es mir dreckig vorgestellt. Und düster und wortkarg und sowas alles. Und ich glaube, dass das sehr von Film und Fernsehen geprägt ist. Und überhaupt, also in meinem Fall, überhaupt keinen Anknüpfungspunkt in der Realität hatte.
Mhm. Genau. Wie ist die Realität? Realitätscheck.
Der Realitätscheck, soweit ich das jetzt beurteilen kann bis jetzt, ist, dass Leute keine Kluft tragen müssen, keine Häftlingskleidung notwendigerweise tragen müssen, dass es schon eine gewisse Atmosphäre von Düsterkeit ist so ein schweres Wort, aber es gibt eine Schwere. Es gibt halt viele Türen, die auf- und zugeschlossen werden. Es gibt viele Gitter vor jedem Fenster. Das macht was aus, irgendwie fürs Gefühl. Es sind lange Wege, es dauert alles total lange, vom Eingang zu dem Raum zu kommen, in dem man dann arbeitet zum Beispiel. Und das macht dann schon bewusst, dass man jetzt in einer anderen Welt ist, die abgeschnitten ist vom Außen. Das ist spürbar. Genau. Und die Atmosphäre, von der ich dachte, sie sei irgendwie eher so still und wortkarg, die kann total unterschiedlich sein. Da weiß ich nicht. Also
abhängig wovon ist sie dann unterschiedlich?
Von der, von der Tagesform der Leute, von, also inklusive derer, die dort arbeiten. Und ich glaube, das, was wir machen, da kann ich ja gleich nochmal ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist. Und das, das, was wir machen, ist, glaube ich, positiv konnotiert für viele Leute. Und ja, weil wir beschäftigen uns nämlich mit Spielen und Spielzeug. Das Angebot, was wir machen, richtet sich an Väter und Mütter, die in Haft sind. Und wir bauen mit denen in Workshops Spielzeuge, die die dann ihren Kindern schenken. Mhm. Und das ist ein Kontext, in dem die Stimmung oft gut ist. Weil mit Spielen verbindet man was Positives. Das sind Kindheitserinnerungen, an die man gern denkt. Und was bauen und was kreieren mit den eigenen Händen ist auch was, was, glaube ich, viele Leute gerade im Kontrast zum Gefängnisalltag irgendwie eher leicht fühlen macht. Und ich glaube, deswegen ist die Atmosphäre oft gut, wenn ich da bin.
Wie war das für dich, als du das erste Mal vor dieser Gruppe standest? So?
Ich war schon ein bisschen aufgeregt und ich habe mich gefragt vor allem, was sehen die jetzt, wenn die mich angucken? Also ich war teilweise gleich alt, aber teilweise auch deutlich jünger als viele von denen. Und ja, ich hatte so diesen Moment, wo ich mich sozusagen von außen gesehen habe und dachte so, oh krass, was mache ich hier und was in aller Welt befähigt mich jetzt dazu, darüber zu reden, ja, dass wir jetzt was bauen für die Kinder oder so. Also ich habe mich schon gefragt beim ersten Mal, ob das jetzt, ob ich da am richtigen Platz bin und ob das gut funktionieren kann, die zwischenmenschlichen Töne auch.
Das heißt, als du das erste Mal da warst, war quasi auch, als ihr mit dem Workshop wirklich begonnen habt, oder lief der Workshop schon vorher und ihr, und du bist dann quasi dazugekommen?
Ich bin dazugekommen.
Okay.
Genau. Es gibt schon länger ein Team im Frauenvollzug, was diese Workshops anbietet. Schon 10 Jahre, glaube ich. Und im Männervollzug ist es jetzt 1 Jahr. Das heißt, genau, die Leute wussten, was auf sie zukommt und die sind dort freiwillig angemeldet und haben dementsprechend Lust darauf und ich muss da niemanden überzeugen, das zu machen. Das heißt, insofern war es ein leichterer Einstieg als vielleicht in anderen, in anderen Berufsanfängen.
Aber das heißt, du arbeitest auch im Männervollzug?
Ja.
Okay.
Genau. Wir sind immer ein Team, mindestens 2, oft 3 Leute von unserem Verein und genau, Männer- und Frauenvollzug.
Wie groß sind die Gruppen?
Zwischen 6 und 12. Ja.
Und okay, du hast jetzt gesagt, die sind freiwillig dort, das heißt, der Einstieg war für dich eigentlich leichter, aber gibt es reale Situationen, die, wo du auch Widerstand erlebt hast gegen dich, aber als jungen Menschen, der die da anfängt zu arbeiten und dann den älteren Häftlingen sagt, was sie zu tun haben?
Nee, würde ich so nicht sagen. Ich finde, dass es auf relativ wenig Widerstand gegen mich zum Beispiel als Person stößt, was wir da machen. Es gibt Situationen, da merke ich, dass es für die Männer schwieriger ist, teilweise, wirklich teilweise, von mir als junger Frau anzunehmen, dass ich ihnen sage, hier, wir nehmen jetzt den und den Bohrkopf am besten für diesen und jenen Arbeitsschritt, weil lalala, haben wir uns so eben überlegt. Und manchmal merke ich da so, nee, das sagt mir dieses junge Mädchen jetzt nicht, wie das funktioniert. Und das ist auch oft okay. Also die Idee ist auch, dass Leute eigene Lösungen dafür finden, was sie da basteln und bauen möchten. Ich glaube aber, das könnte eine Situation sein, die so ein bisschen zu der Frage passt, ja. Ja, ich glaube.
Aber das heißt also, dass ihr in eurem Plan quasi schon mitdenkt, dass es dann Menschen gibt, die irgendwie sagen, nö, ich mache das aber anders.
Ja, genau.
Und dann euren Anweisungen nicht folgen.
Genau. Also wir verstehen uns irgendwie auch nicht als Leute mit einem erzieherischen Auftrag oder einer Vision, so und so muss es hinterher aussehen. Wir haben immer 3, 4, 5 verschiedene Bauangebote dabei und unglaublich viel Material und so. Und dann sagen manchmal auch Leute, ich mache was anderes. Ich setze jetzt von Spielzeug X und Y das so zusammen, dass was Neues entsteht. Und das finden wir gut. Also Das ist so die Einstellung, mit der wir rangehen. Macht was Schönes auch, was euch gut tut.
Mhm. Das heißt also, auch wenn dann Widerstände auftreten oder diese Situation, wie du jetzt beschrieben hast, die du bei Einzelnen wahrzunehmen glaubst, ist quasi willkommen.
Ja, die ist okay, solange es für mich okay ist. Also wenn ich jetzt dauerhaft das Gefühl hätte, ich würde nicht ernst genommen oder sowas, dann würde ich was dazu sagen. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Also
weil du gesagt hattest, so mit Problemen dann auch selber umgehen und kreative Lösungen dafür finden, eigene Lösungen dafür finden.
Genau. Wenn das so einen Anstrich hat sozusagen, dann finde ich das total in Ordnung.
Mhm. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du in dem Vollzug dann eine Schwere feststellst und dass alle Wege so lang sind, dass es ewig dauert. Kannst du mal das Protokoll beschreiben, wie das ist, dort dann quasi zu deiner Arbeitsstelle zu kommen?
Genau, du stehst vor der Pforte und klingelst und gehst rein und dann gibt es viele Glasscheiben. Hinter einer sitzen Leute, die die Pforte bewachen. Und man steht immer, also es wird immer geschleust am Anfang. Das erlebt auch jede Person, die mal jemand besucht im Gefängnis. Dass eben nie zwei Türen gleichzeitig offen sind. Und hinter einem schließt sich dann die erste Schiebetür, die nächste geht auf. Dann kommst du wirklich in den Raum, wo dann eine Person sitzt und dich in Empfang nimmt. Und dann gibst du deinen Personalausweis ab oder aber den Reisepass mit Anmeldebestätigung, geht auch. Genau, du musst vorher auch angemeldet sein. Entweder als Besucherin kann man Anträge stellen oder wir haben so eine Dauerzulassung.
Ah, okay, das war jetzt nämlich die nächste Frage. So musst du euch dann nicht jedes Mal
anmelden. Nein, zum Glück nicht. Also das ist dauerhaft geregelt und im Gegenzug zu dem Personalausweis bekommt man einen Schlüssel für ein Schließfach und da kann man dann Sachen einschließen, denn man darf ja auch nicht alles mit reinnehmen. Zum Beispiel keine Handys, keine Unmengen an Bargeld und so weiter. Dann schließt man das ein, dann so geht man wieder zurück zur Pforte, sagt so, wir sind jetzt fertig. Und dann beginnt ein Prozedere, das ist unterschiedlich lang, weil das davon abhängt, wo man ist und wie weit der Weg ist, tatsächlich im Kunstraum sind wir meistens. Und dann geht eine Person, die in der JVA arbeitet, mit uns und ihrem Schlüsselbund von einem Raum zum anderen. Also macht die erste Tür auf, wieder zu, der Flur, Tür auf, Tür zu und so. Manchmal muss man noch durch den Innenhof. Genau, das hängt ein bisschen von der JVA ab, wie die gebaut ist. Und es kann vorkommen, dass man auch mal warten muss auf dem Weg oder dass man nach Beendigung des Workshops wieder an der Pforte anruft und sagt, wir sind fertig. Und dann sagen die, ja, kommt jemand. Und dann dauert es manchmal auch, weil muss erstmal jemand frei sein sozusagen, um uns abzuholen. Da habe ich jetzt noch keine schlimmen Erlebnisse gehabt, aber das folgt diesem Protokoll. Da kann man nicht beschleunigen.
Ja. Du erzählst es jetzt irgendwie so gelassen. Mich würde das, glaube ich, auf die Palme bringen.
Ja.
War das von Anfang an für dich so gelassen oder ist das was, womit du dich abgefunden hast?
Ich war darauf vorbereitet worden von meinen KollegInnen. Und witzigerweise auch mit der Ansage, das ist eine Arbeit mit Widerständen. Und damit ist halt sowas auch gemeint, dass man dann manchmal so ein bisschen aushalten muss. Dass man einfach gerade nichts an der Situation verändern kann. Weil das eine Arbeit in einem Raum ist, wo alles strukturiert ist. Und es für alles eine Regel gibt. Und wenn man das weiß und auch eben nicht alleine da sitzt, dann ist es okay.
Ja. Wie gehst du dann damit um, wenn du, also mit diesem Aushalten müssen?
Ach, wir sind ja immer im Team und dann erzählen wir uns was oder es war, wie gesagt, auch bisher noch nicht so, dass ich dachte, ach, ich sitze hier schon eine halbe Stunde oder so. Sowas musste ich zum Glück noch nicht erleben, aber ich glaube, in der Situation würde ich mich unterhalten und versuchen, irgendwie keine schlechte Laune zu kriegen und zu denken, naja, ist ja Arbeitszeit,
ist auch nicht so schlimm.
Also du distanzierst dich dann als Person so ein bisschen von der Situation.
Ist dann vielleicht eine Distanzreaktion, stimmt.
Und du hast eben auch diese Atmosphäre als sehr schwer, viele Türen, viele Fenster. Du darfst nicht alleine über diesen Korridor gehen. Wie fühlst du dich dabei, wenn du dann durch diese Flure gehen musst, so, und halt diese Schwere, die du benannt hast, die ganze Zeit fühlst?
In meinem Kopf passiert dann ziemlich schnell sowas wie, ja, für mich ist es jetzt begrenzt für so und so viele Stunden so, aber ich kann halt wieder raus. Also irgendwie geht bei mir sofort dieses Kopfkino an, dass ich denke, Mann, eben einige Leute sind jetzt hier echt ein paar Jahre und ich bin jetzt ein paar Stunden hier. Deswegen, durch diese Relativierung vielleicht, finde ich das okay.
Es ist eine Relativierung, du vergleichst es mit anderen Leuten, aber gleichzeitig halt auch der Gedanke, das ist nur für ein paar Stunden, das geht auch wieder vorbei quasi. Es geht wieder ist keine vorbei. Situation für immer jetzt.
Was ich bemerkt habe, was ich interessant fand, an mir selbst festzustellen, ist, manchmal nach den Workshops habe ich ein erhöhtes Bedürfnis zu rauchen und joggen zu gehen, gleichzeitig. Sollte man nicht machen. Aber da habe ich auch drüber nachgedacht, ob das eben damit zu tun hat. Das sind zwei Dinge, die so eine Freiheit für mich symbolisieren. Wobei man beim Rauchen darüber streiten kann, wie frei Leute sind, die irgendwie ab und an Nikotin brauchen, aber ist okay. Aber da habe ich dann so gemerkt, das könnte auch daher kommen, dass ich jetzt merke, so, boah, gut, ich bin jetzt wieder da draußen und jetzt mache ich erstmal sowas, was so ein Freiheitsgefühl für mich verkörpert. Ist eine Umgangsweise vielleicht auch damit,
Wie organisiere ich mein Nikotinbedürfnis, wenn ich im Gefängnis bin?
Also ja, ich erlebe das auch so, dass fast alle dort rauchen. Und das ist dann immer von JVA zu JVA unterschiedlich organisiert. Ich erlebe, dass es eigentlich immer legitim ist, wenn man sagt, ich will rauchen, dann wird das irgendwie akzeptiert und versucht, schnellstmöglich umzusetzen, dass die Leute dann eben in den Hof begleitet werden. Ja.
Und wie erlebst du die Haltung dabei bei den Insassen? Ist es so, dass die, oder bei den Inhaftierten, ist es so, dass sie auch diese Ruhe haben, die ich bei dir wahrnehme, wenn du davon sprichst? Oder ist es auch mit mehr Widerstand verbunden?
Das ist, denke ich, immer unterschiedlich von Person zu Person. In der Tendenz, meine Tendenzübersicht ist ein bisschen klein auch noch. Ne? Ich mache das so weniger als ein halbes Jahr, aber die Tendenz, die ich bisher sehe, ist so, dass Leute, die Kurzstrafen haben, irgendwie noch mehr kämpfen um jeden Zentimeter Freiheitsgefühl. So habe ich das für mich erklärt. Und Leute, die schon länger dort drin sind oder so ein bisschen mehr so eine vielleicht abgeklärtere Haltung auch entwickelt haben und dann weniger sich auflehnen. Ich wäre aber trotzdem vorsichtig mit einer Verallgemeinerung davon. Ich kann das auch immer nur eben sehr punktuell sehen, im Kontext der Arbeit, die wir machen.
Ja.
Ich denke, es ist ganz anders für Leute, die zum Beispiel Sozialarbeiterinnen in einer JVA sind und dort jeden Tag viele Stunden sind. Oder wenn, ich glaube auch, dass mir anders entgegengetreten wird als einer Person, die JVA-Personal ist und die tatsächlich Schlüssel hat und schließt und so. Ich glaube, dass die haben mit mehr Widerständen zu tun als ich.
Wie sieht so ein Kämpfen um jeden Zentimeter Freiheitsgefühl aus? Also du hast schon beschrieben, dass du das ist nur sehr bedingt wahrnehmen kannst, aber so, was du bisher gesehen hast, kannst du das beschreiben?
Zum Beispiel mh, Nee, kann ich nicht so gut beschreiben. Es ist eher so ein Gefühl. So eine... Ja, vielleicht noch so eine größere Unruhe, die Leute verströmen oder auch mehr über Haftbedingungen sich beschweren oder die anklagen.
Was kommt da häufig vor, die Anklage? Also es wird da häufig angemerkt.
Zum Beispiel die Langeweile am Wochenende. Mhm. So ein Punkt. Ja.
Also sind Wochenenden in Haft so die dürfste Zeit in Haft quasi?
So wie ich das mitbekommen habe schon, denn oft sind Besuchszeiten nicht am Wochenende und auch andere so tagesstrukturierende Sachen sind nicht am Wochenende und dann ja, das ist zum Beispiel was manche Leute viel betonen und andere Leute dann irgendwie eher so das akzeptiert zu haben scheinen. Ja.
Keine Besuchszeiten am Wochenende.
Genau, also das machen auch die JVAs immer dann für ihr eigenes Haus sozusagen unterschiedlich. Es gibt da, ja, das hängt mit dem Föderalismus zusammen. Also Bundesländer haben so grobe Regelungen, die sagen sowas wie, was ist die Mindestbesuchszeit im Monat? Und die JVAs haben aber dann so eine Verfügungsspielräume. Mhm. Und man kann eigentlich auch immer sowas wie Extrabesuch oder Langzeitbesuch von den Familien oder PartnerInnen oder so beantragen. Es ist aber wie überall mit Anträgen. Es dauert halt und es klappt auch nicht immer und es ist auch an Bedingungen geknüpft und so. Und genau, es gibt dann Kinderspielstunden oder solche Dinge. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie die JVAs das machen. Aber von den offiziellen Besuchszeiten her, wann Leute sich anmelden können zu einem regulären Besuch, das ist eigentlich immer unter der Woche, was ich gehört habe.
Mhm.
Verstehe ich auch nicht so richtig. Hängt sicherlich mit Personal zusammen, weil Besuch immer auch bedeutet, dass mehr Leute da sein müssen.
Mhm.
Das ist vielleicht eine Erklärung.
Kannst du das Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle beschreiben, dem die Gefangenen in der JVA ausgesetzt sind?
Also die Kontrolle ist vielleicht so ein bisschen selbsterklärender. Ich fange mal damit an.
Mhm.
Also der Tagesablauf ist komplett durchstrukturiert oder findet unter Kontrolle statt.
Mhm.
Die Leute wissen, glaube ich, immer, also die Leute, die da arbeiten, wissen, wo die Inhaftierten gerade sind oder wer wo eine Arbeit hat möglicherweise, wer wann wie Besuch bekommt. Also da gibt es für das, was Leute eben machen, was eine Organisation erfordert, so, das ist irgendwie unter einer Art von Kontrolle immer.
Vollkommene Transparenz bedeutet das dann auch in dem Fall, oder? Also wenn ich zu jeder Zeit weiß, wo jeder einzelne Gefangene sich aufhält.
Ja.
Oder Insasse sich aufhält.
Ja. Klar, du hast Rückzugsmöglichkeiten in deinem Kopf. Du bist nicht total einsehbar, ja nie von außen. Aber ja, es ist schon, also wir müssen natürlich unterscheiden zwischen offenem und geschlossenem Vollzug. Ich arbeite im geschlossenen primär und da ist das noch stärker spürbar, weil da fängt der Tag mit einer Lebendkontrolle an, so nennt sich das. Da steckt auch das Wort Kontrolle schon drin, das ist dann zu irgendeiner Uhrzeit X. Da wird geguckt, ob die Person noch lebt jeden Morgen. Und dann geht's weiter, also dann ist alles irgendwie...
Wie wird da geguckt, ob die Person noch lebt?
Man guckt in den Haftraum rein.
Okay.
Da wird jetzt kein Puls gemessen oder sowas, nee. Aber das wird jeden Morgen gemacht.
Wie sehen die Hafträume aus?
Das weiß ich gar nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Und gut, die andere Seite des Spannungsfeldes ist die Hilfe und das läuft ja in der JVA dann unter dem Stichwort Resozialisierung. Also theoretisch ist der Strafvollzug darauf ausgerichtet, dass eine Person, wenn sie ihre Strafe da durchlaufen hat, in der Lage ist, ihr Leben weiterzumachen und möglichst auf diesem Weg möglichst viel mitbekommen zu haben, um da nach der Haft anzuknüpfen oder Dinge neu aufzubauen oder mögliche Umstände, die auch zu einer Tat geführt haben können, so zu verändern, dass es nicht mehr passiert. Und so. Das ist eine Idee. Und wie viel davon dann funktioniert, ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass dieser Resozialisierungsgedanke oft daran scheitert oder zumindest sich daran stößt, dass es ein tiefsitzendes Bewusstsein gibt von, wer eine Strafe begangen hat, ist schuld und muss diese Schuld begleichen. Und das hat was damit zu tun, dass die Person dann leiden soll oder dass sie irgendwie eben büßen soll. Das ist, glaube ich, da schlägt sich möglicherweise so eine christliche, ja, oder auch verdreht christliche Idee von Schuld und Sühne durch, in der eine Person Buße tun muss, um die Schuld von sich abzulegen. Und das, also, das ist, glaube ich, ziemlich tief verankert.
In dem System oder in dem Denken der Insassen oder?
In uns allen. Mhm. In manchen vielleicht mehr und in manchen weniger, aber ich glaube, das fängt ziemlich früh an, so es passiert irgendwas, es gibt einen Konflikt und dann geht es oft darum, wer Schuld hat. Und man will nicht schuld sein, das lernt man ja als Kind. Man will eigentlich auch nicht sagen, dass man den Fehler gemacht hat, weil dann ist man schuld und kriegt vielleicht Ärger. Nicht immer eine Strafe, aber irgendwie will man nicht die Person sein, die schuld ist. Und ich glaube, dass das ein problematisches Verständnis davon ist, wie wir jetzt mal auf einem kleinen, möglicherweise Kindergartenlevel damit umgehen, dass Leute Fehler machen und dass man dann damit irgendwie umgehen kann, muss, soll, als Gruppe. Und ich glaube, es gibt da so, ja, es gibt einfach andere Möglichkeiten. Jetzt, wenn wir bei der Kindergartengruppe bleiben, das wird ja auch gemacht, aber ne, dass es nicht so sehr darum geht, wer ist schuld und jetzt musst du das machen, so, sondern, okay, was ist denn das Problem? Wie wollen wir uns eigentlich verhalten und so. Ich glaube, das ist so eine Art, wie man eben lernt, mit dem eigenen Handeln und der Verantwortung für das eigene Handeln umzugehen. Und wenn man es hochprojiziert, steckt das irgendwie in der Idee davon, dass es Inhaftierten eigentlich irgendwie schlecht gehen muss. Steckt das noch so ein bisschen drin.
Hast du das Gefühl, diese Idee haben viele?
Niemand sagt das so offen, die ich kennen würde, Personen, die ich kennen würde. Aber wenn es darum geht, wenn man sich zum Beispiel den Widerstand anschaut, den die Gefangenengewerkschaft leistet durch bestimmte Analysen und Artikel, die sie veröffentlichen, dann merkt man in den Reaktionen darauf, die stehen dann vielleicht drunter in irgendeiner Kommentarspalte oder so, dass es für manche Leute unverständlich ist, warum Haftbedingungen jetzt verbessert werden müssen. Haft ist doch nichts, wo es, das ist ja kein Hotel oder was weiß ich. Und da steckt, glaube ich, schon so eine Denke drin von, ja, das ist halt Gefängnis, bist du wahrscheinlich selber schuld, musst du dann auch mit klarkommen und ja.
Wie nimmst du den Umgang mit Hierarchie in der im geschlossenen Vollzug wahr?
Also ich nehme zunächst wahr, dass es eine Hierarchie gibt und dass Leuten ziemlich klar ist, wo sie da stehen. Also unter den verschiedenen Gruppen derer, die dort arbeiten, gibt es halt Leute mit unterschiedlichen Handlungsspielräumen und Reichweiten auch. Wer kann eigentlich was entscheiden? Wer ist wie nah dran an den Leuten, die inhaftiert sind oder
wer ist mehr in der Verwaltung oder so. Also da gibt es schon unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Befugnissen. Und und ich denke, dass es auch innerhalb der inhaftierten Gruppe Hierarchien gibt, die aber Logiken folgen, die ich nicht verstehe.
Mhm.
Dazu bin ich zu außenstehend.
Mhm.
Aber man kriegt das ein bisschen mit, dass manche Leute mehr zusammenhalten oder auch mehr zu sagen haben, möglicherweise, den anderen gegenüber. Und ich glaube, ja, deswegen, dass das ein Raum voller Hierarchien ist. Einerseits offiziell formeller und andererseits so sozial-zwischenmenschlicher.
Gibt es Momente, in denen diese Hierarchien reflektiert werden?
Bestimmt. Also während unseres Gruppenangebots nicht.
Mhm.
Es gibt aber einerseits im... Also es gibt sowas wie GruppenleiterInnen in Gefängnissen. Das sind SozialarbeiterInnen, die für bestimmte Inhaftierte zuständig sind. Und da wird, denke ich mal, mit dem Thema gearbeitet.
Mhm.
Und es gibt auch für Leute, die eben im Gefängnis arbeiten, da Fortbildung und Reflexionsrunden und Supervisionen und sowas. Inwieweit man dann aber daran kommt, gerade an diese Hierarchien, die auf ganz feintönigen, ja, kleinen, schwer einsehbaren Unterscheidungen beruhen, das kann, weiß ich nicht.
Mhm.
Vielleicht bleibt das Gefängnis, solange es als diese Institution besteht, halt immer ein Raum voller Hierarchien, die man gar nicht wegkriegt. So wie, ehrlich gesagt, jegliche Gruppensituation.
Hast du eine Vision wie Gefängnis oder wie Gefangenschaft? Oder, ja, hast du eine Vision davon, wie du dieses System Gefängnis gerne verändern würdest? Wenn man dich ließe?
Wenn man mich ließe? Also da gibt es verschiedene Utopieabstufungen in meiner Vision vielleicht. Am besten fände ich es, wenn es keine bräuchte und keine gäbe und wir deswegen auch nicht denken würden, wir brauchen die. Und wir gehen verantwortungsvoll und gut miteinander um und wenn Scheiße passiert, dann reden wir darüber oder ergreifen auch irgendwelche Maßnahmen, aber wir müssen mehr aushandeln und weniger vorgefertigte, naja, Gefängnisse benutzen, um damit umzugehen. Wenn das sozusagen die Vision und das Ziel ist, dann ist aber immer die Frage, wie soll man da hinkommen und wie geht man damit um, dass wir einen Status quo haben, der jetzt gerade so funktioniert. Und dann, denke ich, dann arbeitet man eher in kleinen Schritten und versucht, Haftbedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Und zwar auch aus Sicht derer, die denen ausgesetzt sind, also aus Sicht der Gefangenen. Und mehr offener Vollzug oder mehr die Möglichkeit, während einer Haftzeit Teil der Gesellschaft zu bleiben oder der Teile der Gesellschaft, auf die man dann Lust hat vielleicht. Genau.
Und die Insassen selber, hast du das Gefühl, die leisten Widerstand gegen die Strafen, die sie absitzen müssen?
Mhm. Ja, ich denke schon. Also im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Also das kann ja damit anfangen, dass man eben Anträge stellt, dass man mehr Besuch bekommen kann oder dass man eben versucht, die Haftzeiten zu verkürzen oder manche organisieren sich ja auch und haben Forderungen oder bringen Zeitschriften raus, damit sie auch selber über ihren Alltag sprechen können und selber beschreiben, was ihnen widerfährt. Oder ja, es gibt auch immer noch öfter, als man, glaube ich, so denkt, Hungerstreiks, um bessere Haftbedingungen zu erwirken und sowas. Das würde ich alles als Widerstand gegen das Strafmaß oder die Art des Strafvollzugs werten, auf jeden Fall. Und auch da, ja, kann das so unterschiedliche Facetten haben.
Du hast jetzt irgendwie die Begriffe Schuld und Sühne oder sich das Einwaschen viel benutzt. Was ist denn mit Gerechtigkeit?
Ja, die ist wichtig. Ich glaube, dass es auch eine Gefahr sein kann, wenn man sich zu viel mit Schuld oder der Personifizierung von Schuld und Fehlerhaftigkeit, man sich damit so sehr beschäftigt, dann verliert man vielleicht eine andere Seite der Realität auch aus dem Blick, in der es auch darum geht, dass es auch Leute gibt, die auf Deutsch gesagt Scheiße bauen und wo man es auch nicht schönreden muss. Dass dann teilweise passieren einfach schlimme Sachen. Menschen können sich gegenseitig richtig schlimme Sachen antun. Und dass es dann ein Bedürfnis gibt zu sagen, das kann jetzt nicht einfach so bleiben. Das kann nicht unbeantwortet bleiben. Das kann ich total verstehen. Und da kommt dieses, es muss irgendwie Gerechtigkeit passieren. Kommt das dann zum Tragen vielleicht. Und was das genau dann bedeutet im Einzelnen, das kann ich nicht sagen. Es gibt eben, wir haben die Institution Gesetz, die nicht gleichbedeutend ist mit Gerecht und Gerechtigkeit. Aber das ist das, wonach man sich dann, wohin man sich wendet. Und wo man sich dann Gerechtigkeit erhofft durch die Anwendung von Gesetz.
Ist diese Denkweise oder ist dieser Impuls, der da aufkommt, hat der nicht auch was mit einem Widerstand zu tun, den wir auf verschiedenen Ebenen haben, möglicherweise? Zum einen gegen die Person, die eine Straftat begangen hat, zum anderen gegen die Situation, dass irgendwie mir was weggenommen worden ist oder ich verletzt worden bin. Und dass man nicht bereit ist, sich mit einer Situation abzufinden.
Vielleicht in dem Moment, wo die Person oder der Umstand, durch den ich ein Unrecht erfahren habe, mir gegenüber sehr übermächtig ist. Und wenn ich dann sage, das nehme ich nicht hin und da muss jetzt was passieren, dann kann ich da, würde ich sagen, ein widerständiges Potenzial drin sehen. Ich glaube aber in diesem einzigen Reflex zu sagen, jemand war scheiße und dem soll es jetzt schlecht gehen, das sehe ich nicht so als Widerstand an. Also ich glaube, ich finde es interessant, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Widerstandsdefinition ist, aber ich finde interessant die Punkte, wo Leute Verantwortung übernehmen für ihr Handeln oder für das, was ihnen passiert oder für das, wie sie leben und es in die Hand nehmen und sich überlegen, was will ich. Und dann wäre es widerständiger, wenn mir was passiert und ich habe es jetzt irgendwie halbwegs überwunden und dann überlege ich mir, wie will ich jetzt damit umgehen? Was will ich jetzt machen? Muss ich ein Gespräch, einen Täter-Opfer-Ausgleich suchen? Was muss ich verstehen vielleicht, was dazu geführt hat, dass mir das passiert ist? Muss ich das wegdrängen und irgendwie erstmal einen Kampfsport anfangen? Oder was weiß ich? 1000 Millionen Möglichkeiten, damit umzugehen, aber eine bewusste Auseinandersetzung und das eben nicht jemand anders überlassen, der irgendwie sich auf was beruft, was sich irgendwer ausgedacht hat. So. Mhm. Das wäre für mich ein höheres Potenzial an widerständigen, selbstbestimmten Handeln, so, um ein paar große Schlagwörter zu nennen. Genau, der Impuls an sich.
Das heißt, ich also
Rache, ist ja auch nicht widerständig, ehrlich gesagt.
Mhm, warum nicht?
Es kommt mir so. Warum nicht? Ja, weißt du, wahrscheinlich gibt es auch wieder verschiedenste Szenarien, in denen es doch widerständig sein kann. Ich weiß es nicht.
Aber dein Impuls gerade zu sagen, Rache ist auch nicht wirklich widerständig. Wenn du jetzt gar nicht so...
Es verbleibt in so einer Logik von Gleiches mit Gleichem. Oder so, irgendwie entsteht nichts Neues. Vielleicht ist das, was mich stört daran.
Mhm.
Ich finde es interessant, wenn man auf einen Widerstand, einen inneren stößt und sagt so, ich will die Situation nicht so, wie sie ist. Ich erkenne nicht an, dass es jetzt so laufen wird. Ich mache was anderes. Ich finde einen eigenen Weg, vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Ich mache was Neues und ich bleibe nicht in der Logik dessen, was mir geschehen ist, weil das ist nichts Eigenes. Das ist irgendwie eine Reproduktion.
Mhm.
Vielleicht habe ich deswegen diesen Impuls zu sagen, also Rache ist nicht widerständig.
Weil du auch von,
das ist eine steile These.
Weil du auch von eigenem Aktionspotenzial irgendwie gesprochen hast davor. Mhm. Und Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ist ja eher reaktiv auch. Mhm. Also da kommt man ja, also klar tut man was, aber ist das wirklich eigenes Aktionspotenzial? Also klar, also ich meine, ich mache zwar was, aber mache ich eigentlich wirklich was?
Ja.
Und auch der Gedanke, eine Bestrafung erfolgt, aber damit ist eine Situation von dir ja nicht weggenommen. Also du hast gesagt, weil irgendjemand sich irgendwas, ein Strafmaß ausgedacht hat, wird jetzt irgendjemand weggesperrt.
Mhm.
Und dann gibt es aber immer noch das Bedürfnis, etwas aufzuarbeiten. Und dieser Moment, indem man eigenes Handeln wieder oder Handeln wieder in die eigenen Hände nimmt.
Mhm.
Würdest du sagen, das ist Widerstand?
Ja, kann auch, oder ist eine Facette davon, die ich total wichtig finde.
Mhm.
Und ein interessanter Punkt, den du gerade genannt hast, war die Unterscheidung zwischen Aktion und eher Reaktion, Reagieren. Beides kann auch widerständig sein.
Mhm.
Ich glaube, manchmal ist Widerstand eine Reaktion auf etwas, auf einen Umstand, auf eine Machtausübung oder auf ein Vorsetzen fertiger Tatsachen, denen man sich beugen soll. Dann ist es eine Reaktion und die kann total unterschiedlich aussehen. So, die kann laut sein und wortreich und heldinnenhaft, in Anführungszeichen. Mhm. Die kann auch total still sein und dann dich der Widerstand vielleicht im Nichtstun oder nichts mehr dazu sagen oder im Schweigen. Und das würde ich dem nicht absprechen, dass es widerständig ist aus der Situation heraus, wie auch immer die ist. Wir reden von vielen hypothetischen Szenarien, die wir alle nicht benennen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das ist einfach ein großes Wort. Und genau, das ist so die Reaktionsseite. Es gibt aber auch die Aktionsseite, die mich vielleicht persönlich mehr interessiert, aber das ist eine Vorliebensache, wo es eben darum geht, Sachen in die Hand nehmen, Entscheidungen treffen und auch manchmal so innehalten, gucken, so was ist eigentlich gerade und was würde ich machen, wenn ich nicht nur der Normalität irgendwie ihren Dienst erweisen will und es so mache, wie ich denke, dass es selbstverständlich ist, sondern was ist eben mein Potenzial da drin?
Mhm.
So. Deswegen eben auch eine Widerstand auch als eine Form, in Aktion zu sein und gestaltend irgendwie zu sein.
Also würdest du sagen, hat Widerstand auch was mit Selbstverwirklichung zu tun?
Ja, vielleicht. Also ich glaube, dass Selbstverwirklichung auch wieder ein Wort ist, was schon ganz schön von vielen Seiten benutzt wird.
Mhm.
Und manchmal auch unter so einer Denke von funktionieren und finde dich selbst und sei aber möglichst produktiv dabei und so und dokumentierst schön in den sozialen Medien deine Selbstverwirklichung. Entschuldigung, ein bisschen zynisch, aber so, also es gibt irgendwie so eine konsumorientierte Seite von Selbstverwirklichung. Die können Leute machen, das finde ich okay, aber das wäre vielleicht nicht die Art von Selbstverwirklichung, die ich jetzt als widerständig bezeichnen würde. Ich persönlich.
Mhm.
Ja. Aber ja, es, an Stellen, wo Leute sich eben überlegen, wie will ich ein Leben und mit wem eigentlich und auf welche Art und Weise, was ist Gemeinschaft, brauche ich das nicht, wo setze ich meine Priorität und so, da denke ich, da kann so eine Selbstverwirklichung was damit zu tun haben, dass man nicht hinnimmt, wie möglicherweise ein Lebensweg zu sein hat, so vorgegeben scheint, sondern dass man sich was Eigenes überlegt und dann umsetzt.
Ich nehme das so wahr, dass bei dir Widerstand und widerständisches Verhalten so was sehr Produktives hat, weil ich oder während meiner Ausbildung, ich besetze Widerstand immer als etwas sehr Negatives, weil ich das von außen immer so gespiegelt bekommen habe, dass meine Widerstände anstrengend sind für andere oder so und was glaubst du, oder worin siehst du das positive Potenzial von Widerstand?
Anknüpfend an diese Widerstände, die du benannt hast, die man innerlich ja spüren kann manchmal. Etwas stößt bei einem auf Widerstand oder man ja, hat irgendwie einen inneren Widerstand gegen irgendwas. Klar fühlt sich das negativ an oder kann auch nerven, das Umfeld und einen selbst. Und ich finde aber das Interessante an so einem sogenannten negativen Gefühl, das Interessante finde ich, dass sich darin möglicherweise die Information versteckt, was man eigentlich anders haben will. Also wenn man den Widerstand in sich selber zulässt und versucht zu verstehen, was stört mich gerade? Warum habe ich keinen Bock, die Regieanweisung umzusetzen? Warum ist mir heute überhaupt nicht danach zu kooperieren mit egal wem? Dann kann darin eben ein Erkenntnisgewinn ja möglicherweise stecken, aus dem ich dann ziehen kann, ich brauche eigentlich das oder ich möchte es eigentlich so, und dann verwandelt sich für mich dieses negative Gefühl in etwas ja, Proaktives oder wo dann was Neues dann entstehen kann an genau den Stellen, wo man erstmal auf den Widerstand stößt. Ist aber immer die Frage, wie weit erzählt man die Geschichte, wenn man sie nur bis zu dem Moment erzählt, wo man keinen Bock hat oder wo jemand anders keinen Bock hat und man nicht weiterkommt oder sich irgendwie unterdrückt fühlt, also, dann ist es eine negative Widerstandsgeschichte. Aber man kann, glaube ich, dann weiter gucken, was passiert denn danach.
Welche Situationen rufen in dir besonders Widerstände wach oder hervor?
Also es gibt Situationen, die mich, in denen ich persönlich sozusagen Sachen erlebe, die Widerstände hervorrufen. Zum Beispiel nervige Blicke von irgendwelchen Meisttypen in der Bahn.
Mhm.
Irgendwelche Kommentare. Habe ich keine Lust drauf. So, dann kriege ich so ein Gefühl.
So Mäuschen-Kommentare, also dass man dich anmacht.
Dass man mich anmacht, dass man mich doof anguckt. Sowas? Da merke ich aber, wie es eben dann auch trotzdem weiter Weg ist, von dem inneren Spüren des Widerstands zu einer Reaktion, die die andere Person mitbekommt. Das ist dann mal so und mal so. Und es gibt dann, ja, es gibt Situationen, in denen ich das mitbekomme, wie andere Leute meiner Meinung nach schlecht oder ungleich oder so behandelt werden. Das kann ich nicht haben. Ja. Das ist ja auch relativ allgemein gehalten, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, so, was ich meine. Es gibt auch Tage, die generell Widerstand in mir hervorrufen, die einfach zu früh anfangen und an denen zu viele Dinge gefordert werden, die ich mir jetzt in dem Moment halt nicht selbst ausgesucht habe, weil das auch eine Illusion ist zu denken, dass man alles immer nur so macht, wie man sich selbst am liebsten gestaltet hat, haben will. So. Und deswegen ja, gibt es natürlich Tage, in denen ist jede Situation mit einem gewissen inneren Widerstand verbunden. Ja.
Wenn du in einem solchen Tag dich befindest und diese Widerstände wahrnimmst, wie gehst du dann damit um?
Mir hilft meistens Bewegung. Ich finde Sport richtig super. Dann löst sich da einiges.
Was löst sich da?
Ich finde, Widerstand hat so eine Art Knotentextur. Als inneres Bild, aber auch als tatsächliche Empfindung. Und das kann man in meinem Fall dann wegkriegen mit Bewegung auf irgendeine Art.
Das finde ich interessant. Also weil für mich fühlt sich Widerstand halt nie an wie ein Knoten, sondern für mich fühlt sich Widerstand immer einfach fest an. Also so, dass ich dann... wirklich wie Mauern irgendwie und ich komme auch an mein... Also wenn ich dann im Widerstand mich befinde, komme ich auch an mich selber irgendwie gar nicht mehr wirklich dran. Und für mich ist dann immer die Frage, okay, wie schaffe ich das jetzt, wieder in eine Flexibilität zu kommen und in eine Nachgiebigkeit auch. Und gar nicht nachgeben im Sinne von klein beigeben, sondern auch Sachen mal dulden. Also geduldig abwarten, ich bin kein besonders geduldiger Mensch, aber auch akzeptieren, dass bestimmte Sachen einfach jetzt halt gerade notwendig sind, dass man sie eben aushalten muss, dass es Teile gibt, die halt so sind. Und das ist etwas, das mir irgendwie wahnsinnig schwer fällt. Und Knoten wäre mir, glaube ich, niemals als Bild für Widerstand. Und Sport macht quasi... Was macht dann Sport in der Situation bei dir?
Also, was Sport macht, ist bei mir den Fokus von dem Knoten erstmal wegzunehmen. Weil dann geht es um was anderes. Es geht um ein ganz anderes in dem Moment drin sein und auch im Körper drin sein. Und ich stelle es mir wirklich so vor oder spüre das so, dass dann die Bewegung diesen Knoten auflösen kann oder dass gegen eine feste, kalte Empfindung eben was Wärmendes irgendwie dagegen gesetzt wird. Ich glaube auch, dass es manche Widerstände gibt, die man einfach so lang verspürt, wie die äußeren Umstände auch sind, wie sie sind. Also ich glaube, wenn man das noch ein bisschen weghebt von so einer persönlich zentrierten Umgangsweise, ne? Also dann reicht's nicht, Sport zu machen, um irgendwie eine bessere Welt sich zu erträumen. Weißt du, ich meine, das ist so ein bisschen... Das ist wieder dann noch eine andere Seite von Widerstand, finde ich. Dass man natürlich, man hat persönliche Widerstände oder man leistet an bestimmten Stellen persönlich Widerstand. Und dann hat man irgendwie einen bestimmten Aktionsrahmen, so man kommt in Aktion, man kommt in Gestaltung, man kümmert sich um sich, was weiß ich, gibt es dann unterschiedliche Ausdrücke dafür. Aber wenn man an größeren Strukturen rütteln möchte, dann geht es nicht durch ein paar Runden Joggen gehen im Park allein, glaube ich. Da muss man sich dann irgendwie auch mehr zusammentun oder ja, dann geht es um das Gemeinsame vielleicht. Darüber kann man auch noch reden, das Widerstand so. Eine persönliche Leistung sozusagen sein kann, wobei Leistung, naja. Oder ein geteilteres Gefühl, was mehrere Leute mit umfasst.
Mhm.
Oder auch benötigt, damit was passiert.
Gibt es da konkret etwas, wo du gerade dran bist?
Also wo ich zum Beispiel in meinem alltäglichen Leben dran bin, ist, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Also wir sind halt 6 Leute hier zu Hause und wir organisieren schon relativ viel von unserem Leben zusammen. Also sei es Hausarbeit, sei es, dass man zusammen isst oder sich irgendwie um die Gruppe als Gruppe auch kümmert. Wie geht's den Leuten eigentlich? Was macht denn wer? Und so. Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie man sich eben selber überlegt, wie man leben will. Und das findet dann Anknüpfungspunkte an unterschiedliche gesellschaftspolitische Themen vielleicht.
Mhm.
Und findet eben in einer Gruppe statt. Die ist jetzt auch nicht so groß, dass sie die Gesellschaft umwälzen wird, aber sie gestaltet meinen Tag und mein Leben auf eine Art, die ja selbst gewählt ist.
Mhm.
Zum Beispiel.
Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen, was ich irgendwie gerade so aus dem Gespräch mitnehme. Also mir geht es natürlich immer dann auch darum, so einen produktiven Umgang mit einem Thema zu finden. Also jetzt in dem Zusammenhang mit dem Thema Widerstand. Und da habe ich jetzt von dir, finde ich eigentlich super aufschlussreich, mehrere Umgangsweisen so mitgenommen. Also zum einen natürlich, dass man relativieren kann, dass man gucken kann, okay, wie lange ist jetzt diese Situation oder was ist das jetzt genau für eine Situation, in der ich mich befinde und kann ich die aushalten? Also aushalten, dass ein Widerstand da ist, sich von einem Widerstand distanzieren, indem man relativiert, einen Widerstand auch produktiv nutzbar machen, indem man quasi herauszuspüren versucht, welche Frage schwingt eigentlich mit, was möchte ich eigentlich? Also nicht nur jetzt sehen, das Nein zu sehen, sondern das auch zu begreifen als ich möchte lieber oder ich möchte eigentlich. Dann auch als Aktionspotenzial, also dass du Widerstand auch als, oder dass man vielleicht auch Widerstand begreifen kann als etwas, das eigentlich auch einen schöpferischen Moment haben kann, eben vielleicht auch genau durch die Frage, was möchte ich eigentlich lieber oder wie möchte ich es eigentlich lieber haben. Dann die Möglichkeit natürlich auch in Momenten, in denen man Widerstände irgendwie erlebt, in so eine Aushandlung zu treten, was ist möglich, wie kann ich die Situation, in der ich einen Widerstand erlebe, konkret für mich aushaltbarer oder ertragbarer machen und dann so ein zu sich selber zurückkommen, das ist das, was du halt mit dem Sport irgendwie meintest, hast du dann gesagt, wenn ich dann Sport mache, dann habe ich das Gefühl, ich komme wieder bei mir an und kann dann irgendwie den Widerstand wieder auflösen, den Knoten entwirren oder ummanteln vielleicht. Und dann natürlich die Frage, das sind so alles vielleicht Momente von eher persönlichem Widerstand und dann in Bezug auf systemischen Widerstand, also größere, wo es nicht nur um dich persönlich geht oder um deine Haltung persönlich geht, da hast du auf jeden Fall den Zusammenschluss genannt und eben dann in Bezug auch auf die auf deine eigene Wohnsituation die Frage, wie möchte ich eigentlich leben, und dann gucken, wie kann ich das aufbauen und wer kommt da mit mir mit. Alles klar, dann danke ich dir an dieser Stelle für das Gespräch. Ich denke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und genau, wir hören uns nächsten Monat wieder. Dieses Mal ist ja der Podcast ein bisschen verspätet. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Im nächsten Monat wird es wieder so sein, dass wir am 15. veröffentlichen. Und bis dahin alles Gute, eine gute Zeit euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.